Ja, ich predige über Amos, Kapitel 5, die Verse 21 bis 23. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre nicht eine Botschaft vor Tausenden von Jahren, sondern Worte an uns. Nur ganz kurz, wie würden wir uns dabei fühlen? Gott sagt: Ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Was wären wir geschockt? Und ich bin mir ziemlich sicher, die Menschen zur Zeit von Amos waren es auch. Denn Gott selbst will doch Gottesdienst. Und auch wenn wir heute keine Opfer mehr bringen, nehmen wir Abendmahl, was ja für das absolute Opfer steht. Und wir machen Lobpreis. Und wohl kaum wird Gott sagen: Ich weiß, ich habe das mal eingeführt, aber irgendwie habe ich das nicht zu Ende gedacht, das kommt mir zu den Ohren raus. Vielleicht hat das Volk ja den Gottesdienst falsch gestaltet. Aber in Kapitel 4, obwohl es kritisch, ja fast ironisch vermittelt wird, wird aber deutlich: Formal ist der Gottesdienst tadellos. Alle Opfer werden gebracht, zur rechten Zeit in vollem Maß. Der Zehnte wird gegeben. Alle Gläubigen lassen sich ihren Glauben richtig was kosten. Formal ist der Glaube tadellos. Weniger tadellos ist das Miteinander der Leute. Da heißt es in Kapitel 5, ja, wo ist es denn? Ihr tretet die Armen in den Staub und nehmt Getreideabgaben von ihnen. Da heißt es, sie hassen Richter, die ehrlich sind. Und sie verachten Menschen, die die Wahrheit sagen. Ihr bekämpft die Ehrlichen. Ihr nehmt Bestechungsgelder an und beugt das Recht der Armen. Darum schweigt, wer klug ist, denn es sind schlechte Zeiten. Es gibt also offenkundig ein Mangel an sozialem Miteinander. Auf Kosten der sozial Benachteiligten. Jede Lücke im Gesetz wird ausgenutzt und es leiden darunter die, die sich nicht wehren können. Und ein zweites Problem wird erwähnt. Das Volk frönt noch immer einem gewissen Götzendienst. Euer eigentliches Sinnen und Trachten galt euren heidnischen Göttern, deinem König Sakut und deinem Sterngott Kevan, den Bildern, die du dir selbst gemacht hast. Also ist das Volk mit im Grunde zwei einfachen, aber gravierenden Problemen unterwegs. Sie lieben Gott nicht von ganzem Herzen und ihren Nächsten nicht wie sich selbst. Aber erklärt das Gottes Reaktion auf den Gottesdienst? Also wenn jetzt jemand zu uns käme und uns sagen würde: Ich habe das Gefühl, mein Leben ist in Schieflage geraten und ich habe ein schlechtes Gewissen im Gottesdienst. Wir würden dem doch sagen: Ja, aber komm doch wenigstens in den Gottesdienst. Mach doch wenigstens mit dem Gemeindeleben weiter. Beraub dich doch nicht dieser Chance, dass du durch das Gemeindeleben zurückfindest. Wir würden sagen, man sollte doch jemandem, dessen Leben in Schieflage geraten ist, nicht noch diesen letzten Anteil seiner Gottesbeziehung absprechen. Aber genau hier liegt das Problem. Eine Gottesbeziehung als solche liegt nämlich nicht vor. Sucht Gutes und nicht Böses, damit ihr am Leben bleibt, lässt Gott Amos sagen. Dann wird der Herr, Gott der Allmächtige, wirklich mit euch sein, wie ihr es von ihm behauptet. Das Lippenbekenntnis ist da und inhaltlich richtig. Die Theologie stimmt. Das Volk weiß, was es zu glauben und zu sagen hat. Formal passt das. Aber wie in der Geschichte ist das Herz nicht offen. Es ist kein suchendes, kein fragendes Herz, sondern eine Haltung, bei der man davon ausgeht, dass das, was man äußerlich tut, reicht. Ganz spannender Vers aus Römer 10, Vers 10. Da heißt es: Wenn du mit deinem Mund bekennst, wirst du gerettet. Aber das ist Teil 2 des Verses. Der ganze Vers lautet, wenn du in deinem Herzen glaubst, wirst du gerecht. Und wenn du mit deinem Mund bekennst, wirst du gerettet. Es beginnt in unserem Herzen. Es beginnt mit unserem Glauben. Mit einer Zuwendung zu Gott. Sucht Gutes und nicht Böses. Und was glauben wir? Dass Gott unsere Schuld vergibt. Nun, darauf werde ich gleich nochmal zurückkommen. Und wie verhält sich das in unserer Gottesdienstpraxis? Tut von mir den Lärm eures Lobpreises. Ich glaube, der Verdacht ist schnell da. Das meint bestimmt schon in weiser Voraussicht modernen Lobpreis. Der ist so emotional. Und textlich dreht sich moderner Lobpreis gerne mehr um mich selbst als um Gott. Aber nur weil wir vielleicht Freunde der traditionellen Kirchenlieder sind, sind wir noch lange nicht vor demselben Problem gefeilt. Einem Christen jeden Geschmacks kann es passieren, dass er seine Gottesdienstform mehr anbetet als Gott selbst, weil es uns ein Gefühl von Frömmigkeit gibt, von Gewohntem, von Bekanntem, ein Gefühl, in dem wir uns sicher wissen. Und ich kann mich selbst nicht davon freimachen, wie oft ich manchmal die äußere Form einfach schätze, ohne den eigentlichen Inhalt zu suchen. Ja, mag sein, dass traditionelle Kirchenlieder tiefere Texte haben. Aber deswegen machen wir uns nicht automatisch auf die Suche nach Gott selbst, wenn wir sie hören. Es kann die reine Form sein, das für uns Bekannte und Gewohnte, das Gefühl der Frömmigkeit. Nicht obwohl das Volk noch Gottesdienste feiert, ist Gott ungehalten, sondern wegen seiner Gottesdienste. Denn diese Gottesdienste führen das Volk dazu, blind zu sein für das, was Gott ihnen sagen will. In Johannes 9, da heilt Jesus einen Blindgeborenen und macht eine ganz spannende Metapher daraus, weil er den Mann in zweifacher Hinsicht sehend macht. Er kann physisch sehen, aber er kann auch geistlich sehen. Er kann Jesus erkennen. Und dann kommt die Konfrontation mit den geistlichen Oberhäuptern des Volkes und die fragen ihn, willst du damit sagen, dass etwa auch wir blind sind? Und Jesus sagt, wenn ihr blind wärt, wärt ihr unschuldig. So aber bleibt ihr schuldig, weil ihr behauptet, sehen zu können. Nicht obwohl das Volk noch Gottesdienste feiert, sondern wegen seiner Gottesdienste hat Gott ein Problem. Denn diese äußere Form, die tadellos funktioniert, verhindert den kritischen Blick auf sich selbst. Ich hatte erwähnt, was glauben wir? Ja, dass Gott uns vergibt. Und wenn ich nicht Gutes suche und das Böse meide, also nicht, auch wenn uns dieses Wort vielleicht irgendwie altbacken erscheint, Buße tue, dann werde ich nicht Vergebung erfahren. Erfahre ich keine Vergebung, erfahre ich auch keine Barmherzigkeit. Und wie soll ich dann Barmherzigkeit weitergeben? Der Text in Amos geht so weiter, was Gott statt dieses Gottesdienstes will, ist, stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Wenn ich mich nicht mit meiner Sünde befasse und keine Barmherzigkeit erfahre, dann werde ich auch keine Barmherzigkeit weitergeben können. An anderer Stelle, in Hosea 6, Vers 6, ist es so markant, wie Gott sagt, ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Nun, wir bringen keine Opfer, aber wir feiern Abendmahl. Und wir können dieses Abendmahl nach einem bestimmten Ritual feiern. Und wir können einem bestimmten Rhythmus folgen, den wir kennen. Oder wir lassen uns jedes Mal darauf ein, Gott zu suchen. Wir verstehen es als Begegnung mit Gott. Wir machen keinen Haken dahinter, dass wir ein Frömmigkeitsritual abgehandelt haben. Wir suchen hoffentlich nach Gott. Denn was Gott so sehr im Propheten Amos vermisst, das ist ja die Nächstenliebe, der barmherzige, der gütige Umgang miteinander. Darum möchte ich enden mit Römer 12, Vers 1. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Amen.